ARD. SWR Kultur. Forum.
Nach Ceuta, was macht Europa? Mein Name ist Klaus Heinrich. Noch ist unklar, wer oder was 60.000 Marokkaner binnen weniger Stunden nach Ceuta gelockt hat und warum sie zum größten Teil kurze Zeit wieder zurückgekehrt sind. Hat Spanien seine Pflichten zum Schutz der europäischen Außengrenze vernachlässigt oder humanitäre Hilfe verweigert? Hat der Rest Europas die Spanier im Stich gelassen? Und wie geht es nun weiter mit der EU-Asylpolitik? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit Dr. Reinhard Müller. Er ist Ressortleiter von FAZ Einspruch und Zeitgeschehen, Staat und Recht ist sein Gebiet. Dr. Judith Kohlenberger, Forschungsinstitut für Migrations- und Fluchtforschung und Management an der Wirtschaftsuniversität Wien ist bei uns. Und Professor Dr. Daniel Thüm, Europa- und Völkerrechtler an der Universität Konstanze Müller. Es ist immer noch nicht ganz geklärt, warum sind 60.000 Menschen binnen kürzester Zeit nach Ceuta geschwommen? Waren es wirklich Falschmeldungen, die per Social Media verbreitet wurden, so wie es jetzt die marokkanische Regierung erklärt?
Das fällt schwer von der Ferne aus zu beurteilen, aber es ist natürlich ein Zeichen und vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass wir eine ähnliche Lage auch mit Social Media Einfluss ja schon mal hatten. Und es erinnert uns daran, jetzt unabhängig von den konkreten Gründen, dass das natürlich jederzeit hier oder an anderen Stellen wieder passieren kann. Das gab es in der Gegend ja auch schon einmal. Neu ist sozusagen jetzt in letzter Zeit diese Zahl der Migranten. Für Europa ist natürlich entscheidend nicht, was die genaue Ursache war, sondern wie wir damit umgehen, was wir zukünftig machen können, wie wir Menschen retten, aber unser System hört sich so kalt an, aber wenn man nochmal sagen will, unsere Art zu leben, unseren Rechtsstaat und europäische Rechtsgemeinschaft bewahren wollen, was wir dagegen tun können, das ist natürlich für uns die zentrale Frage, also humanitär, aber auch als Rechtsgemeinschaft.
Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR-Kulturforum. Erstmal wollen wir noch ein bisschen die Faktenlage klären, weil vieles ja noch mit vielen Fragezeichen versehen ist. Herr Thüm, war das eine Kettenreaktion? Da sind einfach ein paar losmarschiert, geschwommen unter Einsatz ihres Lebens und dann sind 50.000, 60.000 Menschen gefolgt. Wer kann denn so etwas auslösen? Was, haben Sie eine Vorstellung davon? Kann das wirklich einfach nur eine Social-Media-Aktion gewesen sein? Es muss ja einen Auslöser gegeben haben.
Ja, Auslöser und Ursachen sind natürlich zweierlei Dinge und mir ist schon klar, dass wenn es so drastische Bilder gibt, wie die Bilder vom letzten Donnerstag, dann denkt man, da muss es irgendeinen Mastermind geben, der da irgendwie die Strippen zieht und das alles verursacht. Mir scheint jedoch, dass das wirklich eine Kombination von unterschiedlichen Faktoren war und da sehe ich vor allem dreierlei. Erstens sind es wirtschaftliche Elemente. Es gibt ganz einfach eine hohe Nachfrage von Migration nach Europa, auch in Marokko, wo es viele junge Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen. Gleichzeitig hat Spanien auf der anderen Seite des Mittelmeers einen sehr informellen Arbeitsmarkt, wo man durchaus auch gut Geld verdienen kann, jedenfalls aus Sicht derjenigen, die dort in teilweise sehr prekären Verhältnissen arbeiten. Das zweite ist die Politik. Es gab früher schon mal eine Situation, dass Marokko die Migration instrumentalisiert genutzt hat, um Druck auf die EU in der Westsahara-Frage auszuüben. Das könnte dieses Mal auch ein Faktor gewesen sein. Allerdings spricht schon einiges dafür, dass es nicht ganz so entscheidend war wie das letzte Mal. Dann wird auch über die spanischen Sachen diskutiert. Und das Dritte ist dann das, was Sie bereits bei Herrn Müller angesprochen haben, Social Media. Und das sind einfach Gerüchte. Und da hat wohl tatsächlich ein Gerichtsurteil eine gewisse Rolle gespielt, was dann teilweise vielleicht auch falsch verstanden wurde. Und dann sind einige losgeschwommen. Marokko ist da nicht sofort interveniert. Vielleicht auch, weil man gerade ein bisschen verärgert mit Spanien war dann also etwas passiv. Und dann scheint mir, dass sich das verselbstständigt hat und dass dann was passiert ist, was weder Spanien noch wahrscheinlich Marokko in der Form wollten, dass es diese unheimlich drastischen Bilder gegeben haben, die dann auch sofort natürlich auch absehbar vielleicht zu dieser durchaus massiven politischen Diskussion geführt haben.
Zu den Absichten von Marokko und zum Thema Westsahara-Konflikt reden wir gleich noch. Frau Kohlenberger, dieses berühmte Gerichtsurteil in Spanien soll ja der Auslöser gewesen sein. Also das gesagt hat, die sofortige Abschiebung von auf See abgefangenen Migranten ist verboten. Nun heißt es wiederum, das sei eine Fehlinformation gewesen. Was stimmt denn jetzt?
Ja, also ich glaube, dieses Gerichtsurteil, das zeigt auch sehr deutlich, dass ja die spanische Migrationspolitik nicht insgesamt eine sehr liberale ist. Das ist ein wenig die Zuschreibung von außen oder von anderen EU-Mitgliedstaaten mit Blick auf die Regularisierungsoffensive unter Pedro Sanchez, die aber die neu ankommenden Migranten ja gar nicht betroffen hätte. Bei der Asyl- und Grenzpolitik konkret hat sich Spanien in den letzten Jahren alles andere als liberal gezeigt. Und das verdeutlicht ja auch genau dieses Urteil, das einfach festhält, dass diese Praxis der sogenannten Hot Returns, also der heißen Rückführungen von Menschen, die in Ceuta angekommen sind, sofort die wieder zurückzustellen, ohne Asylansuchen entgegenzunehmen, dass das unionsrechtswidrig wäre. Also es weist einfach auf geltendes Europarecht hin. Das hat sich sicherlich, wie Professor Thüm schon erklärt hat, verselbstständigt, wurde wohl auch teilweise bewusst von Schlepperbanden falsch dargestellt, so als wäre quasi die Tür nach Spanien auch für Menschen, die eigentlich Arbeit und nicht Asyl suchen, offen. Und dann irgendwann ist sicherlich auch eine Kettenreaktion losgelöst worden. Was wir nicht ganz sagen können, ist, was die Rolle der marokkanischen Grenzpolizei war. Hat sie einfach nur weggesehen und vielleicht weniger streng kontrolliert als normalerweise? Oder aber wurden Personen tatsächlich ermutigt, wie wir heute auch schon in Berichten gelesen haben, diesen Grenzübertritt zu wagen?
Ja, von der marokkanischen Grenzpolizei sozusagen auch noch dazu aufgefordert worden, das Land zu verlassen, Herr Müller. Das wirft natürlich Fragen auf. Da steckt doch möglicherweise noch ein politisches Kalkül dahinter. Es gibt ja sogar die Theorie, dass Donald Trump damit seine Finger mit im Spiel hat. Kommt mir persönlich eher ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie vor. Aber er hat sich ja durchaus im Konflikt mit Spanien auf die Seite von Marokko geschlagen. Da geht es um das Thema Westsahara weit weg. Ein bisschen abstrakte Sache. Will Marokko sozusagen Spanien ein bisschen ärgern und schickt davon 60.000 seiner eigenen Menschen rüber? Ist das glaubwürdig?
Also vielleicht nicht, aber Marokko hat natürlich eine Verantwortlichkeit als Staat, auch gegenüber Spanien, auch gegenüber seinen Nachbarn. Und nochmal auch unabhängig von dem, von was jetzt Trump da wird, ist Marokko natürlich dazu verpflichtet, Migranten auch nicht als Waffe einzusetzen. Das hatten wir ja auch schon in anderen Ecken Europas. Belarus ist so ein Beispiel. Also, aber ich glaube, in der Tat, es ist ein Tiefbündel, aber man darf Marokko nicht aus seiner Verantwortlichkeit entlassen. Aber natürlich hat auch Spanien, darauf haben ja auch schon europäische Partnerländer hingewiesen, auch eine Verantwortung, was Grenzschutz angeht, aber auch was die Behandlung von Flüchtlingen angeht.
Lassen Sie uns hinter Westsahara-Atym einen Punkt machen. Können Sie kurz erwähnen oder erklären, worum es da geht? Westsahara war früher spanisches Gebiet, dann beansprucht Marokko dieses Gebiet. Die USA haben sich in diesem Konflikt auf die Seite Marokkos geschlagen und in der Westsahara, so vermutet, gibt es zumindest im Meer oder auch auf dem Land selber Bodenschätze, die interessant sind. Ist das korrekt zusammengefasst so von meiner Seite?
Ja, würde ich so sagen. Es ist eine ehemalige spanische Kolonie, ja, wo sich dann Spanien 1974 nach dem Tod des Diktators Francos sehr kurzfristig zurückgezogen hat. Marokko hat es dann besetzt und seither wird gestritten, was jetzt dieser Status dieser ehemaligen Kolonie ist. Und da stimmt es auch. Marokko hat früher, 2021, vor 5 Jahren, mal zu einem Zeitpunkt, wo in Spanien der Führer der Unabhängigkeitsbewegung für die Westsahara medizinisch behandelt wurde, mal tatsächlich die Migration sozusagen als Waffe, wenn man so will, als Instrument eingesetzt, um Druck auf Spanien auszuüben. Da hatte man ein paar Tage lang mal Migranten nicht mehr daran gehindert, in die spanischen Exklaven zu kommen, worauf dann auch einige Tausend kamen. Allerdings läuft es momentan von Marokko insgesamt relativ gut in der Westsahara-Frage. Der UN-Sicherheitsrat hat letzten Herbst einen Beschluss gefasst, wo er die marokkanische Position, dass es nicht ein unabhängiges Land werden will, soll, sondern dass es eine Autonomie innerhalb Spaniens bekommt, unterstützt. Von daher sehe ich nicht, dass Marokko gerade so wahnsinnig viel gewinnen kann, wenn es jetzt auch noch die Europäer gegen sich aufbringt. Auch innenpolitisch hat Marokko eigentlich kein Interesse daran, dass da jetzt so ein Spotlight, also auf die Migration gerichtet wird. Man will sich ja insgesamt als sehr stabiles Land präsentieren. Es gab auch kürzlich so Demonstrationen von Angehörigen genau dieser Generation, die jetzt da en masse nach Ceuta gekommen ist. Und in so einer Situation hat die Regierung eigentlich gar kein Interesse. Es mag sein, dass man ein bisschen weggeschaut hat und dass das ohne eine ohnehin sich entwickelnde Migrationsbewegung dann noch verstärkt hat, dass die Marokkaner nicht mehr so stark kontrolliert haben. Aber dass das aktiv initiiert wurde von Marokko mit der Intention, dass diese Bilder passieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das zeigt vielleicht noch mal was ganz anderes. Der Umstand, dass sonst die Menschen nicht nach Ceuta und Melilla, das ist die andere Exklave, kommen, liegt daran, dass Marokko sie daran hindert. Marokko ist, wenn man das so will, Türsteher Europas, der aufgrund einer relativ engen und auch guten Zusammenarbeit mit Spanien, aber auch mit der EU dafür sorgt, dass vor allem Menschen von südlich der Sahara gar nicht in diese Exklaven, diese spanischen Exklaven kommen. Und wenn Marokko mal ein bisschen wegschaut oder ein bisschen passiver ist, sei es, weil es politisch verärgert ist, sei es vielleicht auch, dass Beamte teilweise im Urlaub sind, das ist ja Urlaubszeit, dann führt es dazu, dass Spanien, konkret die Exklaven, sehr schnell mit sehr viel mehr Leuten konfrontiert sind. Also Marokko kooperiert eigentlich sehr gut und von allem, was wir jetzt gehört haben, sowohl von spanischer als auch marokkanischer Seite, haben auch beide offensichtlich ein Interesse, dass egal, was da jetzt passiert ist und wer welche Rolle gespielt hat, diese Kooperation jetzt wieder gut funktioniert. Das betont sowohl Spanien gerade in seinen offiziellen Kommunikationen als auch die marokkanische Regierung, dass man eigentlich ein gemeinsames Interesse hat, nämlich diese Situation unter Kontrolle zu bringen.
Ja, nach offiziellen Angaben der Spanier sind 72 Menschen ertrunken. Eine marokkanische Menschenrechtsorganisation spricht sogar von 130 Menschen. Das ist natürlich fürchterlich für diese Aktion, die ebenso kurz wie aufsehenerregend war. 60.000 Menschen binnen weniger Stunden nach Ceuta rein und fast alle wieder raus. Wie kann man das denn eigentlich einschätzen? Warum sind die meisten Flüchtlinge eigentlich wieder zurückgegangen, Frau Kohlenberger? Weil tatsächlich die Spanier ihnen Hilfen, Essen, Trinken und Sonstiges verwehrt haben? Oder warum sind die wieder alle zurückgegangen? Weiß man das?
Ja, ich sehe da auch, wie beim Auslöser, sehe ich auch hier einige Gründe, die zusammengefallen sind. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man seitens Spaniens doch eine gewisse Drucksituation aufgebaut hat. Man hat ja sämtliche Supermärkte, Tankstellen und so weiter geschlossen, damit die Migranten, die sogar Geld bei sich hatten, sich keine Nahrung, kein Wasser kaufen konnten. Ja. Und das ist natürlich dann nach 2 Tagen, 4 Stunden Schwimmen im Mittelmeer auch nicht mehr leicht zu ertragen. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Rückkehr unter Anführungszeichen freiwillig war. Gleichzeitig muss man sehen, dass offenbar die wenigsten einen Asylantrag stellen wollten, wohl auch, weil Marokkaner wissen, sie haben prinzipiell wenig Aussicht auf Asyl in Europa. In Ausnahmefällen mag das vorkommen, aber grundsätzlich nicht. Und es hat sich dann eben vor Ort sehr rasch herausgestellt, dass diese Falschnachricht, der viele aufgesessen sind, einfach nicht zutreffend ist. Es gibt keinen freien Aufenthalt in Spanien und es gibt auch keine Arbeitsplatzzusagen. Das war sicherlich auch ein Mitgrund, warum sich die Situation relativ rasch wieder aufgelöst hat, ehrlicherweise. Ich habe heute auch in Meldungen gehört, dass unter den ankommenden Menschen auch Menschen aus Ländern südlich der Sahara waren. Da gestaltet sich es womöglich ein wenig anders. Die betrachten Marokko als Zielland, aber auch als Transitland. Und da war natürlich immer der Weg nach Europa, Spanien, Italien, was auch immer, ein sehr relevanter. Diese Menschen hätten womöglich schon mehr Interesse an einer Asylantragstellung. Ich denke, es müsste auch noch geklärt werden, ob es mitunter in Einzelfällen auch dazu gekommen ist, dass diese Antragstellung verweigert wurde und das wäre dann natürlich nicht unionsrechtskonform.
Ja, man kann also sagen, dass ein Großteil der Menschen, die kurzfristig in Ceuta waren, sicherlich aus wirtschaftlichen Gründen dorthin gekommen sind, in der Hoffnung, nach Festland Spanien zu kommen, um dort arbeiten zu können. Herr Müller, es gibt aber einige, also sind ja fast alle zurückgegangen, einige, die da geblieben sind. Was passiert wohl dann mit denen? Können die da bleiben? Können die einen Asylantrag stellen oder wird Spanien auch alles tun, um die aus Ceuta wieder wegzubekommen?
Ja, ich weiß auch nicht, ob die Unterstellung, dass die jetzt um arbeiten zu wollen, zwingen, dass man das unterstellen kann. Ich meine, einen Antrag stellen kann ja jeder. Die Frage ist, ob das erfolgreich ist und da habe ich Zweifel. Es geht ja darum, für viele offenbar auch erstmal das den europäischen Schengen-Raum, wenn man so will, zu erreichen, den man hier noch nicht erreicht hat, jedenfalls nicht in Toto. Und dann ist es ein anderes Spiel. Und wenn ich natürlich mir das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht, auch wirtschaftlich, ist das ja absolut verständlich. Aber hier muss man natürlich sagen, es gibt in den allermeisten Fällen keinen Asylgrund. Und Europa, die Europäische Union jedenfalls, hat ein Interesse daran, die Migration zu kontrollieren. Und also insofern kann man auch sagen, das Ende ist interessant. Und die Türsteherfunktion von Marokko hat sich auch bewährt und das Zusammenspiel. Aber es kann ja jeden Tag wieder passieren, in anderer Form, an anderen Orten. Und deswegen ist es aber insofern auch in der Auflösung eine ganz interessante Entwicklung. Aber ich glaube, generell bleibt es ja dabei, das sehen ja auch die Bemühungen und ein gemeinsames, das gemeinsame Asylsystem vor, dass man an der Grenze Kontrollen schaffen muss, die Grenzen sicher halten muss, um dann im Inneren Freiheit zu gewährleisten.
Hätten die Menschen, die kurz über lang, Herr Thüm, wären die Menschen, die jetzt nach Ceuta gekommen sind, wenn die dort geblieben wären, hätten die auf kurz oder lang eine Chance gehabt, nach Festland Spanien zu kommen? Es ist ja nicht das erste Mal, dass Melilla und Ceuta in einer solchen Situation waren. Wie wäre die rechtliche Situation dann gewesen? Hätte Spanien agieren müssen?
Also wenn die Menschen nicht freiwillig zurückgehen, muss ja Spanien agieren. Man kann ja die Menschen nicht einfach wochenlang auf den Straßen schlafen lassen. Was dann konkret passiert, hängt sehr davon ab, ob die Menschen einen Asylantrag stellen. Wenn sie einen Asylantrag stellen, gibt es ein Asylverfahren. Dann greifen auch die entsprechenden Pflichten Kraft Europarechts, die unterzubringen und zu versorgen. Und wenn der Asylantrag negativ ist, was bei Marokkanern sehr, sehr häufig der Fall ist, dann muss man versuchen, die Menschen abzuschieben. Und wenn sie keinen Asylantrag stellen, dann sind sie juristisch gesprochen unrechtmäßig, also illegal auffällig, und dann müssen sie das Land auch wieder verlassen. Und ob sie dann nach Spanien wären, sie gar nicht so leicht gekommen. Da gibt es ja noch mal eine zweite Stufe von nachgelagerten Grenzkontrollen. Die politische Frage, und die kennen wir ja auch aus Deutschland dann immer, ist, wenn sehr, sehr viele Leute in Ceuta untergebracht sind, dann stellt sich sofort die Frage, sind es nicht zu viele für so eine kleine Stadt, und macht man dann aus politischen Gründen nicht einen Transfer einiger dieser Leute auf Festland Spanien? Das ist auch wiederholt passiert, jetzt nicht aus Ceuta und Melilla, den beiden Exklaven, aber von den Kanarischen Inseln, wo ja auch viele Deutsche gerade im Urlaub sind. Da sind auch aus Westafrika in den letzten Jahren viele mit Booten, vor allem aus Senegal, auch aus Mauretanien angekommen, und da gibt es seit Jahren auch eine innenpolitische Debatte in Spanien, soll man dort Menschen, die jetzt dort auf den Kanaren sind, nach Festland Spanien holen. Das sind aber im Wesentlichen politische Entscheidungen. Allerdings sind da die Kanaren und Ceuta und Melilla auch in einer geografischen Sondersituation, weil eben man nicht so leicht sich dann innerhalb Europas bewegen kann. Bei Italien, ist es noch mal ganz anders. Wenn die Leute erstmal in Italien am Festland sind, dann ist meistens die Situation so, dass sie dann einfach frei nach Europa, nach Nordeuropa weiterwandern. Es ist zwar streng genommen illegal, die müssten in Italien bleiben, aber die meisten machen es trotzdem. Darauf dürften auch im Fall von Marokko einige spekuliert haben, aber gerade weil Ceuta und Melilla eben nicht direkt auf dem Festland liegen, ist es da nicht so leicht zu realisieren.
Nach Ceuta, was macht Europa, fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Es diskutieren der Journalist Reinhard Müller, Judith Kohlenberger und Daniel Thüm. Frau Kohlenberger, es gab ja harte Kritik von den 22 EU-Ländern an Spanien, nicht alle 27, sondern 22, aber auch Deutschland war dabei. Ist sie berechtigt, diese Kritik, oder wollten die größtenteils konservativen Regierungen auch dem Sozialisten Pedro Sanchez auf diesem Weg einen mitgeben? Was ist Ihr Eindruck?
Also jetzt im Rückblick muss man sagen, dass sich diese Situation, die ja wirklich sehr akut gewirkt hat am Donnerstag und Freitag und auch mit den besprochenen 70 bis 100 Toten, die festgestellt wurden, ja dramatisch war und ehrlicherweise innerhalb sehr kurzer Zeit in Anbetracht der Dimensionen jetzt relativ gut aufgelöst wurde. Es sind noch vereinzelt Menschen in Ceuta, das ist richtig, aber diese Ausnahmesituation, die dürfte bereinigt sein. Damit will ich natürlich nicht die Todeszahlen kleinreden, aber man muss schon sagen, dass insgesamt die spanische Polizei versucht hat, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Ich sehe hier durchaus Versorgungsfragen, und ich glaube auch, dass in gewissen Fällen die Polizei sehr restriktiv vorgegangen ist. Das müsste man wahrscheinlich noch aufklären. Auch die Frage, warum man den Menschen keinen Zugang zu Nahrung und Wasser gegeben hat, das ist sicherlich nicht der humanitäre Umgang. Gleichzeitig diese fast panikartigen Reaktionen seitens zahlreicher europäischer Staats- und Regierungschefs, die zeichnen dann doch ein Bild, das nicht so ganz zusammenpassen mag mit dem, was man noch vor eineinhalb Monaten wunderbar angekündigt hat, nämlich die jetzige Umsetzung der neuen europäischen Asylregeln, auf die man sich ja verständigt hat und wo alle 27 Mitgliedstaaten auch erstens mal gemeinsam Solidarität geschworen haben und gesagt haben, Migration findet geordnet statt, wir haben einen sachorientierten Zugang, wir haben ganz klare Abläufe, wir wissen, was passiert, dass so eine Situation wie beispielsweise auf Lesbos, das wurde konkret als Beispiel damals genannt, dass der Migrationspakt vorgestellt wurde, nicht mehr passiert. Also quasi nicht mehr diese akuten Notsituationen, und wenn, dann wissen wir, was zu tun ist. Jetzt war es ganz anders gelagert, muss muss man sagen. Die Reaktion war fast schnappartig mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Und ich finde auch das Gegenteil einer europäischen Einigkeit, die man sich gerade in solchen Situationen wünschen würde.
Hätte denn Europa solidarischer mit Spanien sein müssen in dieser Situation?
Ich meine, die Frage der Verteilung hat sich ja gar nicht gestellt. Ich glaube, da geht es um rhetorische Solidarität, um mal zu sagen, wir stehen hinter Spanien, vor allem wenn noch nicht geklärt ist, ob das nicht doch vielleicht ein Instrumentalisierungsversuch eines Drittstaats gegen Europa ist. Da wünscht man sich eine United Front, wie man sagen würde. Ja. Ich finde, das ist zu wenig passiert.
Halten Sie die Kritik von den 22 EU-Ländern für berechtigt an Spanien, Herr Müller?
Wir hatten ja vorhin mehrfach über die Macht der Bilder gesprochen und gerade diese Bilder waren natürlich dazu angetan, nicht nur medial, sondern auch politische Reaktionen hervorzurufen. Also die Vorstellung, dass dann diese 50.000, 60.000 da bleiben, vielleicht übersetzen, die mögen eine Rolle gespielt haben. Und die Politiker werden ja konkret gefragt, was sagen sie dazu? Insofern habe ich ein gewisses Verständnis für auch spontane Reaktionen und Schengen-Raum und so weiter. Ängste und Sorgen sollen aufgegriffen werden, das erwarten wir ja auch. Auf der anderen Seite darf man das natürlich auch, muss man mit kühlem Verstand auch rangehen. Und man sieht ja hier an der interessanten Entwicklung der Lage ja auch, dass das nicht das letztgültige Bild war. Aber generell gibt es natürlich immer das Dilemma von Staaten wie Deutschland und von den Staaten, die direkt die problematischen Außengrenzen haben. Und man muss die Balance finden, einerseits zu sagen, ja, wir müssen alle die Außengrenzen schützen. Aber es gibt da Frontstaaten und es gibt sozusagen andere Staaten, die dann aber die Last tragen, wie Deutschland lange getragen haben, weil die Frontstaaten manchmal auch nur durchgewunken haben, teilweise noch mit 100 Euro für die Fahrt nach Norden. Also insofern, das kommt jetzt alles wieder hoch. Und man sieht natürlich auch, die Asylbewerberzahlen sind zurückgegangen. Aber man sieht, wie dünn das Eis ist, die Firnis sozusagen. Aber das kann ja auch positiv wirken als Einigungsdruck für die weitere Entwicklung.
Da sind wir vielleicht morgen schlauer. Da treffen sich nämlich die EU-Innenminister, zumindest digital. Es soll dort um den effektiveren Schutz der EU-Außengrenzen gehen. Man werde besprechen, dass sich ein Vorfall wie in der vergangenen Woche, als binnen weniger Stunden tausende Migranten in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika kamen, nicht wiederholen. Das hat heute ein Regierungssprecher in Berlin gesagt. Was kann das bedeuten, Herr Thüm, dass Europa jetzt strenger zu seinen Mitgliedstaaten, vor allem die an den Außengrenzen, sagt, ihr müsst das unbedingt durchhalten und wenn ihr wollt, dann schicken wir euch Frontex-Soldaten dazu. Aber besser ist, ihr macht das selber. Oder wird das einfach nur ein Schwur sein, ohne weitere Folgen?
Ja, ich finde allein das Framing, also die Erzählung, die Sie gerade vorgelesen haben, spannend. Und das ist ja nicht nur bei dem deutschen Regierungserklärer, der das gesagt hat, sondern das findet sich gerade auf allen Seiten, dass die Leute sagen, unser Ziel ist effektiver Grenzschutz. Die Leute sollen nicht nach Europa kommen. Das sagen sowohl Frau Meloni als auch jetzt dieser deutsche Regierungsvertreter. Das sagen all die anderen Regierungen, die diesen Brief der 22 unterschrieben haben. Das sagt interessanterweise aber auch Herr Sanchez in seiner Antwort an diesen Brief, da weist er darauf hin, dass ja all die Leute zurückgekehrt seien, dass man jetzt mit Marokko gemeinsam dafür gesorgt hat, dass die Situation wieder unter Kontrolle ist, dass keine neuen Leute mehr kommen. Man baut jetzt gerade auf der Grenze so eine Barriere, um sozusagen die Folgen dieses Urteils zu überwinden, damit man die Leute ohne Verfahren einfach zurückschicken kann nach Marokko, auch wenn sie es übers Meer kommen. Also die Aussage eigentlich von allen Seiten gerade ist, unser Ziel lautet Grenzschutz. Und das finde ich dann schon bezeichnend, weil das steht schon in einem Kontrast zu dem, was eigentlich der Inhalt dieser gemeinsamen europäischen Asylregeln ist, die jetzt vor ein paar Wochen in Kraft getreten sind. Die Idee dieses Asylsystems ist ja, wir lassen die Leute erstmal einreisen, dann bekommen sie ein Verfahren. Wenn sie Schutzbedarf haben, dürfen sie bleiben. Ansonsten werden sie abgeschoben. Das ist aber an sehr viele Verfahrensschritte geknüpft, was meistens in der Sache dann dazu führt, dass die Leute doch bleiben. Also offensichtlich ist der Glaube daran, wir lassen die Leute erstmal einreisen und geben ihnen dann ein Verfahren, der scheint relativ gering zu sein. Die politische Stimmung bis hin zu Herrn Sanchez in gewisser Weise, steht gerade darauf, wir möchten, dass die Leute nicht in die Europäische Union kommen. Unser Ziel ist Grenzschutz und nicht Einreise zum Zweck des Asylverfahrens. Und das finde ich schon bezeichnend, auch beim Thema Solidarität. Frau Kohlenberger hat das gerade in so einem Nebensatz angedeutet. Da geht es jetzt nur darum, ist man solidarisch mit der spanischen Regierung? Bisher hat man unter Solidarität allerdings verstanden, zu Zeiten von Angela Merkel vor also etwas mehr als 10 Jahren, wir verteilen die Menschen solidarisch auf Europa. Davon ist überhaupt keine Rede mehr. Also allein diese Idee, wir verteilen die Menschen, davon ist genauso wenig die Rede, wie wir lassen sie erstmal einreisen und prüfen dann, ob sie bleiben dürfen.
Dann ist ja der unausgesprochene Asylpakt, Frau Kuhlenberger, wir lassen keine rein, dann gibt es auch keine Probleme mit der Verteilung. Ist das faktisch so und wird das morgen auch das Ergebnis der Innenministerkonferenz sein?
Also das wäre, glaube ich, eine Bankrotterklärung der EU, wo man gerade die neuen Asylregeln, die eben genau einen solchen Solidaritätsmechanismus und Grenzverfahren mit einer Fiktion der Nichteinreise beinhalten, beschlossen und umgesetzt hat. Also ich denke, da müsste man zuerst einmal diese Regeln in Anwendung bringen, was übrigens nicht passiert ist in dem jetzigen Fall, weil eigentlich wäre ein Screening aller Ankommenden vorgesehen. Das bedeutet Sicherheitsüberprüfung, Gesundheitsüberprüfung, Vulnerabilitätsprüfung und Aufnahme der biometrischen Daten. Das ist nicht passiert. Ja. War vielleicht nicht notwendig und eine Ausnahmesituation, hat aber auch gezeigt, dass diese neuen Asylregeln an natürliche Grenzen geraten, wenn mit so hohen Zahlen zu hantieren ist, weil ein Screening von allen Ankommenden innerhalb von 3 Tagen, wie es vorgesehen ist, in der Screening-Verordnung abzuschließen, ist quasi unmöglich. So viel Manpower hat man nicht an den Grenzen. All diese Baustellen, die genannt wurden, die waren natürlich lange auch bekannt und die wurden von Expertinnen und Experten unterschiedlicher Ebenen immer wieder in Vorbereitung dieses Migrationspakts dargelegt und darauf hingewiesen. Der Migrationspakt ist jetzt so gekommen, wie er da ist. Ich denke schon, dass es eben auch aus Sicht einer europäischen Einigkeit sinnvoll wäre, mal daran festzuhalten, in der Form auch, dass man diese Regeln zur Anwendung bringt und dass man dann eben auch einen Solidaritätsmechanismus hochhält, wenn der Bedarf ist. Der Bedarf war jetzt unmittelbar nicht da, weil die Leute ja keinen Asylantrag gestellt haben. Die Frage natürlich, ob man weiterhin territoriales Asylrecht haben möchte oder nicht. Das ist eine sehr schwierige, die auch laufend diskutiert wird. Ich denke, dass selbst mit den höchsten Grenzsicherungsanlagen, und wir dürfen nicht vergessen, in Ceuta gibt es eine sehr stark militarisierte Grenze, Doppelreigen, Maschendrahtzaun, auch seit Jahren massiv bewacht, weltweit eine der sicher krassesten Grenzbefestigungsanlagen überhaupt. Und selbst da gelingt es Menschen immer wieder, diese Grenze zu überwinden. Es gibt unter Grenzbeamten so ein geflügeltes Wort, zeig mir eine 10 Meter hohe Mauer und ich baue dir einen 11 Meter hohen Zaun, um die Mauer zu überwinden. Und das zeigt sich in der Praxis leider immer wieder. Deshalb, selbst wenn man kommunizieren würde, es gibt kein Asyl in Europa mehr auf dem Territorium, sieht man ja, dass diese abschreckende Wirkung oft in der Praxis nicht greift, weil die Migrationstreiber im Hintergrund, das können wirtschaftliche Gründe sein, aber das können natürlich auch politische Verfolgung sein, offenbar sehr, sehr viel stärker wirken, zumindest in so einer unmittelbaren Situation.
Tja, Herr Müller, ist der eigentlich ungeschriebene Asylpakt in Europa, man nennt es nicht so, aber in Wirklichkeit so eine Art, wir machen einen Burggraben rund um Europa, wollen gar nicht, dass Leute zusätzlich kommen, wollen sie auch nicht, formal, wer es dann schafft, wird dann eben entsprechend behandelt und befragt und es wird darüber entschieden, aber in Wirklichkeit wollen wir versuchen, so viele Menschen wie möglich davon abzuhalten. Ist das nicht der eigentliche Asylpakt, auch wenn er nirgendwo schriftlich steht?
Also schon über das alte Asylrecht wurde ja gesagt, es sei ein Schönwetterrecht, was in gewisser Weise auch zutraf. Und natürlich kann man nicht, auch wenn das Neue gelten sollte, einen Ansturm von 50.000, 60.000 Menschen irgendwie verhindern. Das Recht soll ja sozusagen, geht jetzt vom Normalfall aus und das war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber natürlich ist die Botschaft auch nie gewesen eigentlich, wir wollen niemanden mehr in Europa aufnehmen, sondern die Botschaft war und ist, wir wollen keine unkontrollierte illegale Migration. Wir wollen Migration, aber keine Masseneinwanderung. Einwanderung sozusagen, so läuft es ja darauf, läuft es ja meistens hinaus, die wir nicht kontrollieren können, ja, wo wir nicht wissen, wer da kommt. Mit der Folge der Anschläge, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, die immer wieder auftreten. Und das ist natürlich der Wille auch der Bürger, das ist der Wille der Politik. Und insofern ist die Botschaft, wir gewähren durchaus auch Schutz vor politischer Verfolgung im Einzelfall. Wir wollen auch Fachkräfte, wir wollen auch grundsätzlich Einwanderung, wir wollen auch euch humanitär behandeln, wir wollen auch die Fluchtursachen bekämpfen. Aber diesen Massenansturm, der jetzt wieder hochkocht ist durch diese Bilder, die sich wieder ein bisschen aufgelöst haben, der deswegen auch zu verständlichen Reaktionen führt, das wollen wir nicht. Und diese Botschaft muss, glaube ich, klar sein, auch um Leute zu schützen, vor dem Ertrinken zu schützen und so weiter. dass die Verfahren vielleicht woanders geprüft werden, idealerweise auch in Drittstaaten. Ihr könnt kommen, aber wir prüfen das anders und wir wollen nicht diesen Riesenansturm, weil das unsere Gesellschaft nicht verkraften. Das ist weiterhin gültig.
Herr Tim, wie ist das denn? Also ich habe immer das Problem, über das Thema arbeite ich auch seit 10 Jahren genauso wie Sie auch alle und machen sich Gedanken darüber, wie kriegt man das hin, dass man ein kontrolliertes Verfahren bekommt, das fair ist für alle Seiten, aber eben auch die notwendigen Härten hat, Abschreckungen hat, gleichzeitig aber auch einladend ist. Also alle europäischen Länder haben Probleme mit dem Nachwuchs, wie in Deutschland 1,35 Kinder kriegt eine deutsche Frau im Schnitt. Und das ist in anderen Ländern, Italien beispielsweise, noch dramatischer. Also wir brauchen dringend Menschen, die hier arbeiten, um unsere Wirtschaft und Sozialsysteme aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wollen wir natürlich keine unkontrollierte Masseneinwanderung. Warum ist es nicht möglich, die Instrumente so zu machen, dass man sowohl das eine als auch das andere bekommen kann? Dass man gleichzeitig die Kontrolle hat über die Menschen, die reinkommen und gleichzeitig man anziehend genug ist, dass Menschen sich auch tatsächlich für den Arbeitsmarkt melden. Geht das nicht?
Es ist zumindest schwierig. Ansonsten würde man es ja realisieren. Und das einzige Land oder die einzigen beiden Länder, die das wirklich relativ gut klappen, sind Australien und Kanada. Aber die haben halt auch den Vorteil einer sehr, sehr, sehr speziellen Lage, dass man im Fall von Australien viele hundert Kilometer vom nächsten Land entfernt ist. Und Kanada hat eben die USA im Süden. Und alle anderen westlichen Länder tun sich sehr, sehr schwer. Und es liegt an wahrscheinlich mindestens zwei Dingen. Das eine ist, die Nachfrage ist sehr, sehr hoch und diejenigen, die übers Asylsystem kommen, kommen ja spontan selber organisiert und es ist eine ganz spezifische Gruppe und denen gibt man dann ein kompliziertes Verfahren, was sich häufig über viele Jahre hinzieht und selbst wenn dann kein Schutzbedarf herauskommt, bleiben die Leute faktisch meistens dann doch in Deutschland, in der Europäischen Union. Teilweise kommen die dann auf den Arbeitsmarkt ganz gut unter, teilweise zeigen sich auch Probleme in vielerlei Hinsicht, wirtschaftlich und auch in anderer Hinsicht. Aber dieses Verfahren ist natürlich nicht ideal, weil es ist eine Selbstauswahl der betroffenen Personen, führt ganz nebenbei auch dazu, dass sehr viele Männer kommen und weniger Frauen. Und das andere ist die legale Migration. Da tun sich alle europäischen Länder sehr, sehr schwer. Und ich glaube, dafür hilft es, sich bewusst zu machen, dass über die legale Migration auch teilweise einfach andere Leute kommen, nämlich wir brauchen vor allem auch Leute, die qualifiziert sind und qualifiziert heißt jetzt nicht nur Uni-Abschluss, sondern das heißt auch beruflicher Abschluss, berufliche Tätigkeit und da tun sich alle Länder sehr, sehr schwer, da Programme aufzubauen und die perfekte Lösung wäre natürlich, wenn man das kombinieren könnte, wenn man Programme aufbaut, dass einerseits Leute legal kommen und andererseits diejenigen Leute, die dann keinen Schutzbedarf haben, vielleicht auch als Tausch gegen so legale Einreisemöglichkeiten zurückgebracht werden, aber das ist schwer zu realisieren. Politisch gesprochen fürchte ich, dass so Szenen wie die am Donnerstag, die führen zu so einer Art Bedrohungswahrnehmung, nicht nur bei den Politikern, sondern auch bei der Bevölkerung. Die Menschen haben den Eindruck, die Politik hat es nicht unter Kontrolle und am Donnerstag war die Situation nicht unter Kontrolle, das war ein evidenter Kontrollverlust und das führt im Zweifel dazu, dass Teile der Bevölkerung sagen, erstens den sozusagen etablierten politischen Parteien nicht vertrauen und zweitens insgesamt eine Abwehrhaltung gegenüber Migration entwickeln. Das will ich nicht. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass sich sowas wie am Donnerstag nicht wiederholt.
Sie haben ja eine Anleitung dafür geschrieben. Migrationssteuer nannten Sie das. Was sagen denn die Politiker dazu?
Ja, die sagen immer, das ist alles so wahnsinnig kompliziert. Und wir sind zwar auch für legale Migration, aber wissen Sie, dass die legale Migration, also die Einreise in den Arbeitsmarkt, die krankt teilweise unter denselben Problemen wie das Asylsystem. Im Asylsystem führen die ganzen langen Prüfverfahren, Einspruchsmöglichkeiten, überforderten Behörden dazu, dass die Leute, obwohl sie eigentlich ausreisen müssten, doch im Land bleiben. Und bei der Erwerbsmigration ist es genau andersrum. Wenn man viele Monate auf einen Visumtermin warten müssen, wenn die Anerkennung der Berufsabschlüsse sich über Monate, teilweise auch Jahre hinzieht, dann schreckt das Fachkräfte ab, die wir brauchen. Und das heißt, unsere Bürokratie, die sich aufgebaut hat, tut uns beim Asylsystem bei der Steuerung Schaden. Sie verhindert aber gleichzeitig auch, dass man die Erwerbsmigration ordentlich organisiert. Und aus Sicht der Bevölkerung wird da oft dann gar nicht mehr differenziert. Und dann sind die Probleme im Asylsystem, haben dann so eine Folgewirkung auch in der Erwerbsmigration. Teile der Bevölkerung haben insgesamt etwas gegen Migranten. Und das merken dann auch diejenigen, die wir eigentlich brauchen. Und das führt dann zu einer ganz dummen Gemengelage, in der, glaube ich, gerade alle europäischen Länder sind.
Frau Kohlenberger, Sie sagen ja, wir können Flüchtlingsschutz gestalten und Demokratie erhalten. So heißt nämlich der Sammelband, an dem Sie mitgearbeitet haben, Europa neu schaffen. Das klingt ja sehr optimistisch, dass beides geht. Dass man also sowohl das Schutzrecht und auch das Interesse von Flüchtlingen ernst nimmt und nicht nur abweist und gleichzeitig die Demokratie in Europa, die ja doch unter der autoritären Herausforderung steht, nicht zugrunde geht. Wie soll das gehen?
Ich muss gleich korrigieren, es ist kein Sammelband, sondern ein Buch aus einem Guss, aber mit 8 Autoren aus der Migrationsforschung. Ich erwähne das deshalb, weil das den breiten Konsens darstellt. Innerhalb der Migrationsforschung gibt es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das sehr gut untersucht und dessen empirische Effekte gut belegt sind, wie man denn Migration besser und anders gestalten könnte. Allein es verfängt eben nicht immer in der Öffentlichkeit oder gar in der Politik. Ja. Und deshalb dieses Buch. Ich glaube tatsächlich, und das zeigen ja auch vielfach Hintergrundgespräche, die ich schon führen durfte, wahrscheinlich die Kollegen auch schon, dass selbst in der EU-Kommission viele Experten, die an diesen Gesetzeswerken arbeiten, wissen, dass natürlich der Ausbau legaler Einwanderungswege über geordnete Bahnen ein ganz zentrales Element sein kann und muss, um die irreguläre Migration zu verringern. Sie wissen aber gleichzeitig auch, dass im derzeitigen politischen Klima sowas gar nicht mehr zur Sprache kommen kann, eben auch aufgrund dieser Drohkulissen, die jetzt aufgebaut wurden. Bilder wie diese vom vergangenen Donnerstag und Freitag helfen sicherlich nicht. Was es bräuchte, ist wahrscheinlich, wenn wir vielleicht ganz konkret auf die Situation jetzt auf Ceuta schauen. Ja, da gibt es ja bestehendes Migrationsabkommen, Rücknahmeabkommen etc. mit Marokko. Man wird, wenn man um sich blickt in der Welt, kaum lupenreine Demokratien finden, die als Partnerländer in Frage kommen. Man muss eben solche Abkommen auch mit Ländern schließen, wo man vielleicht nicht immer die gesamte Politik unterstützt. Aber man hat mit diesen Abkommen als EU ein Steuerungselement. Und man könnte diese Abkommen viel stärker etwa auch daran koppeln, dass zwar irreguläre Migration verringert wird, aber dass es gleichzeitig mehr, nämlich auch zahlenmäßig mehr und leichter zugängliche legale Wege für junge Marokkanerinnen und Marokkaner beispielsweise nach Spanien gibt. Jetzt derzeit ist das Visasystem, wie wir es haben, Daniel Thüm hat es ausgeführt, sehr, sehr hochschwellig, verhältnismäßig teuer, langwierig und dann wählt man vielleicht doch den irregulären Weg, weil man nicht auf das Visum warten möchte. Das ist nicht ideal. Wir wissen auch, dass wir zunehmend auf Ausbildungspartnerschaften in Drittstaaten setzen müssen, dass man überhaupt die ganze Frage der Fach- und Arbeitskräftezuwanderung anders betrachten müsste. Und ich glaube, dass Spanien da eine Art Fallbeispiel darstellt, weil das Land ja von beiden Themen betroffen ist. Auf der einen Seite, und das erklärt dieses Dilemma im Hintergrund, hat man einen steigenden Arbeitskräftebedarf, vor allem in jenen Branchen, Tourismus, Landwirtschaft, wo ehrlicherweise einheimische Spanier nicht mehr arbeiten wollen oder können. Da ist man stark auf migrantische Arbeitskraft angewiesen. Auf der anderen Seite im Bereich Asyl und Grenze möchte man Irregularität verhindern. Und das sind zu Ende gedacht zwei sehr unterschiedliche Policy-Ziele, muss man sagen. Das eine bedeutet Abschreckung und Abschottung, das andere bedeutet eigentlich Attrahierung von Arbeitskräften.
Was heißt das?
Und, das heißt eine Anziehung, eine Anwerbung, die man bräuchte oder zumindest eine Ermöglichung, dass Menschen auf legalem Weg und nicht in der Schwarzarbeit die Arbeitskraft im Land einsetzen können. Und das sind zu Ende gedacht zwei sich widersprechende Ziele in der politischen Rahmensetzung. Und ich denke, das ist ein Thema, das bald nicht nur Spanien, sondern auch andere europäische Länder betreffen wird.
Ceuta war jetzt sicherlich ein Stresstest für Europa, auch für den neuen europäischen Asylpakt. Herr Müller, glauben Sie, dass Europa das jetzt noch mal so gerade hinbekommen hat? Das war ja kurz und heftig, diese Aktion Ceuta. Was wird man denn daraus lernen? Ist man in Zukunft fit dafür, wenn es Herausforderungen gibt, die jederzeit möglich sind, wenn man sich die politische Situation im Nahen Osten anguckt, wenn man sich anguckt, die wirtschaftliche Situation in Nordafrika oder schauen wir nur aus dem Fenster raus auf das Klima, das ja in anderen Regionen der Welt wahrscheinlich noch schwieriger ist als bei uns in Europa. Da muss man doch zumindest mit Flüchtlingswellen potenziell rechnen. Und kann Europa dem etwas entgegensetzen? Kann es das managen?
Ja, wir haben ja zum Beispiel 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine, haben da gar nicht drüber gesprochen, ist ja mit die russische Bedrohung. Wir können womöglich noch mit viel mehr Flüchtlingen rechnen. Man könnte auch eine positive Wendung daraus ziehen, dass wir eine multiple Zeitenwende gar nicht so schlecht managen. Aber ich glaube in der Tat, es gibt auch keine Abneigung grundsätzlicher Art. Es gibt natürlich immer einen gewissen Bodensatz in jedem europäischen Staat von vielleicht einer gewissen dumpfen, vielleicht auch rassistischen Ablehnung. Aber es gibt generell ein Problem mit der Unkontrolliertheit und damit, dass nicht klare Botschaften nicht nur ausgestrahlt werden, sondern auch Stichwort Abschiebung, dass nicht Signale und auch Handeln folgen. Und das gelingt in letzter Zeit auch etwas besser. Und ich glaube, gerade angesichts dieser Bedrohung vielfältiger Art könnte darin auch eine Chance liegen, wenn man sich nicht zu sehr verzettelt. Also ich glaube schon, dass wir, wenn man sieht, wie wir auch mit der Corona-Krise im Endeffekt als bürokratische Gesellschaft umgegangen sind, aber auch mit dem Ukraine-Krieg bisher, ich bin da eigentlich optimistisch grundsätzlich, aber man muss sich wirklich konzentrieren und auf die wesentlichen Probleme. Und das ist vor allen Dingen die irregulige Migration. Und man muss kühlen Kopf bewahren, ganz klar.
Ja, eigentlich bräuchte man ja beides. Man bräuchte sichere Grenzen, so dass zumindest diejenigen, die dann kommen, entsprechend behandelt werden können. Und gleichzeitig müsste man beispielsweise europäische Arbeitsämter in Rabat aufmachen und in Algier und in Damaskus, um auch Menschen, die zu uns kommen wollen, entsprechend auch eine Chance zu geben. Ist das eine Kombination, Herr Thüm, oder ist das?
Aber wenn ich noch kurz einhaken darf, man muss, glaube ich, auch als Europa, als Deutschland, ja, das ist eben in Amerika anders. Viele können ja auch da nicht die Sprache richtig, aber die sind stolz auf die Fahne. Wir müssen auch unsere eigenen Werte leben und genau, mit offenen Armen ganz klar sagen, wir wollen euch, aber nur die und die und die. Wir dürfen aber auch nicht unser eigenes System offen verachten.
Mhm. Ja, das scheint mir, klingt logisch. Herr Thüm, jetzt nochmal zu Ihnen. Die Kombination von schon gut geschützten europäischen Außengrenzen und einem Arbeitsamt, einem europäischen oder deutschen, italienischen etc. in Rabat und Algier. Ist das Utopie oder ist das machbar?
Ja, ich wünsche mir, dass es machbar ist, weil nur dann wird die Bevölkerung sozusagen das Vertrauen im Bereich der Migration zurückgewinnen. Ganz wichtig ist, glaube ich, eine Sache. Man muss sich bewusst machen, dass die Menschen, die dann bei diesem Arbeitsamt, dem Europäischen Arbeitsamt in Rabat, in Casablanca oder in Tunis, wo auch immer das dann ist, dass diejenigen, die dort einen Antrag stellen und dann legal einreisen dürfen, nicht zwangsläufig diejenigen sind, die jetzt am Donnerstag versucht haben, über Ceuta in die EU einzureisen. Ja. Das dürften vor allem, also ich will jetzt nicht zu viel Stereotype verbreiten, aber das dürften häufig auch Leute sein, die es in Marokko eben auch in großer Zahl gibt, die keinen Berufsabschluss haben, die wirklich Schwierigkeiten haben, auf den Arbeitsmarkt unterzukommen. Und wir wollen eben gerade die, die doch eine Berufsqualifikation haben. Und es sind häufig gerade nicht die, die übers Asylsystem einreisen. Ich habe das gerade neulich für Syrer nochmal nachgeschaut. Nach den neuesten Staaten des Statistischen Bundesamts haben auch heute noch weit über 50% aller Syrer in Deutschland, der Erwachsenen, keinen Berufsabschluss. Das heißt, wir haben Handwerker dabei, wir haben Leute, die keine Handwerker waren, dann aber einen Abschluss gemacht haben, aber sehr, sehr viele auch nicht. Deswegen die Idee, wir machen legale Migrationsmöglichkeiten und damit hat sich die irreguläre Asylmigration erübrigt, die wird so einfach nicht funktionieren. Das heißt, man braucht beides gleichzeitig, Grenzschutz, effektives Asylsystem und legale Wege. Und auch da, ich meine, Herr Müller hat es gerade gesagt, man kann da auch sozusagen eine positive Sache draus lesen. Und da würde ich auf eine Sache nochmal hinweisen, sozusagen, die ich vorhin schon sagte. Beachtlich ist ja eigentlich, dass wir zwei spanische Exklaven in Nordafrika haben und dass dort seit vielen Jahren nicht tagtäglich Tausende von Leuten versuchen, in die EU einzureisen, obwohl das so schwer, wie wir jetzt gesehen haben, gar nicht ist, wenn man nämlich die Barriere auch schon in der Vergangenheit umschwimmen konnte. Sehr viele haben das offensichtlich nicht gemacht. Und warum haben sie das nicht gemacht? Weil es die spanische Regierung auch mit aktiver Unterstützung der Europäischen Union geschafft hat, mit Marokko, ungeachtet aller Probleme, die es immer geben kann, eine Kooperation aufzubauen, in der Marokko eben der Türsteher Europas ist und eben aktiv hilft bei der Migrationskontrolle. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Teil dieser Kooperation, wenn man sie fortführt, dann noch sehr viel aktiver auch legale Migrationsmöglichkeiten einbauen. Und wenn dann die Zahl der irregulären Einreisen gering ist, dann natürlich auch noch Aufnahmemöglichkeiten für Flüchtlinge. Fachleute nennen es dann Resettlement-Kontingente, humanitäre Visa, andere Programme, wie man kontingentiert, also zahlenmäßig begrenzt, Menschen mit Schutzbedarf aus Marokko und aus anderen Ländern die legale Einreise nach Europa ermöglicht.
Reinhard Müller ist optimistisch oder sieht zumindest Chancen, dass Europa seinen Status halten kann. Sie sind optimistisch, Herr Thüm, was die Möglichkeiten angeht. Und Frau Kohlenberger ist sowieso optimistisch rangegangen. Jetzt haben Sie sogar noch das Schlusswort. Sagen Sie mal, bleibt Europa sicher und liberal?
Ich würde es mir wünschen. Ich möchte noch auf einen Aspekt hinweisen. Wenn wir natürlich nur fixfertig ausgebildete Fach- und Arbeitskräfte aus diesen Ländern aufnehmen, dann sind wir im viel zitierten Brain Drain drinnen, weil die Ausbildungskosten haben dann die Herkunftsländer getragen. Deshalb plädiere ich ja auch für neue Konzepte wie zum Beispiel Ausbildungspartnerschaften, damit wir eben auch auf Augenhöhe genau solche Migrationsabkommen schließen. Die werden wir brauchen. Und ich glaube, da liegt auch ein zentrales Steuerungselement der EU, weil man damit genau die angesprochenen europäischen Werte mittransportieren kann, nämlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Ach, Ceuta, was macht Europa? Das war das SWR Kulturforum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Reinhard Müller, Ressortleiter Zeitgeschehen bei der FAZ, bei Dr. Judith Kohlenberger vom Forschungsinstitut für Migrations- und Fluchtforschung und Management an der Wirtschaftsuniversität Wien und bei Professor Dr. Daniel Thümes, Europa- und Völkerrechtler an der Universität Konstanz. Es gibt Bücher zu der Sendung, können Sie uns auf unserer Internetseite gerne nachschauen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Heinrich.